Deutschlandfunk.
Uhr 7:30, die Nachrichten. Das älteste japanische Wertpapierhaus Yamaichi Securities wird geschlossen. Das bestätigte ein Sprecher des viertgrößten Unternehmens im Land nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung in Tokio. Es handelt sich um den größten Firmenzusammenbruch in Japan seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Yamaichi soll mit umgerechnet 42 Milliarden Mark verschuldet sein. Unklar ist noch die Zukunft der Yamaichi-Mitarbeiter.
Wir hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Morgen. Japan wird von seinem schwersten Bankrott der Nachkriegszeit erschüttert. Das viertgrößte Wertpapierhaus des Landes geht in den Konkurs. Uhr 50 ist es, 8:10. Wir bieten Ihnen unser Podium an. Und da geht es um eine Ausnahme, um eine rühmliche Ausnahme inmitten sonst ziemlich desaströser Zustände. Es geht um die Bildungsmisere in Deutschland und um eine Hochschule, der es blendend geht, vor allem ihren Studenten. Sie liegt im Osten in Sachsen, in Leipzig, die dortige Handelshochschule. Die erste private wirtschaftswissenschaftliche Hochschule in den neuen Ländern kann man getrost als Eliteschule bezeichnen, was Thomas Stein bei seinem Besuch dort bestätigt fand.
Studentenproteste wegen überfüllter Hörsäle, ausbleibender Literaturanschaffungen in der Bibliothek und zunehmender Entfremdung zwischen Professoren und Studenten wären hier undenkbar. Die Handelshochschule Leipzig bietet ihren derzeit 103 Studenten und 12 Doktoranden ideale Arbeitsbedingungen. Die Hörsäle haben die Größe von Klassenzimmern, die Bibliothek mit 6000 Bänden und allen erforderlichen Fachpublikationen lässt keine Wünsche offen und Computerarbeitsplätze, selbstverständlich alle mit Internetzugang, stehen in reicher Fülle zur Verfügung. Und das 24 Stunden lang an 365 Tagen im Jahr. Denn die Handelshochschule ist für ihre Studenten Tag und Nacht geöffnet und immer wieder machen einige von der Möglichkeit nächtlichen Fleißes auch Gebrauch. Das Studienvergnügen ist allerdings nicht ganz billig, denn als Hochschule in privater Trägerschaft bittet die Handelshochschule auch ihre Studenten kräftig zur Kasse. Ott Giesold, derzeit noch Kanzler der Handelshochschule Leipzig und im nächsten Jahr dann Rektor der Universität seiner Heimatstadt Oslo, zur Finanzierung.
Bei uns müssen die Studenten, wir nennen die Kunden, 6.000 Mark pro Semester, Semestergebühren zahlen. Das ist viel für die Studenten, aber für uns nicht genügend. Die Semestergebühren betragen nur 20% unserer Einnahmen. Die übrigen Einnahmen kriegen wir von unseren Sponsoren.
Die private Trägerschaft dieser Hochschule ist im Übrigen natürlich ganz nach dem Geschmack des sächsischen Ministerpräsidenten Biedenkopf. Gesellschafter der HHL, die als GmbH arbeitet, sind die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig sowie die Gesellschaft der Freunde der Handelshochschule Leipzig und eine eigens gegründete Stiftung. Auch bei ihrer Erstgründung vor 99 Jahren war die Industrie- und Handelskammer im Übrigen die Institution, unter deren Regie die Hochschule vor ihrer Übernahme durch den sächsischen Staat lief. Nach ihrer Wiedergründung erhielt die Handelshochschule Leipzig 1994 die staatliche Anerkennung und nahm ein Jahr später den Lehrbetrieb auf. Der neue Rektor Gerd Asmus, bereits der dritte in der Ahnenreihe, lehrte 27 Jahre lang an einer privaten Hochschule in den USA. Für ihn liegen die Vorteile einer privaten Trägerschaft klar auf der Hand.
Ich habe ein Jahr an einer sehr, sehr großen, sehr renommierten deutschen Universität gearbeitet. Ich war dort Gastprofessor und habe so einen Eindruck bekommen von dem, was sich auf deutschen, großen deutschen Universitäten abspielt. Und das sind schon Massenuniversitäten. Ich erinnere mich an die Vorlesung, wo ich dann bisweilen die Studenten, die mit mir auf der Bühne standen, beiseite schieben musste, damit ich die Tafel benutzen konnte. Was hier anders ist und so wunderbar ist an der Handelshochschule, ist die Tatsache, dass die Klassen sind klein, die Professoren kennen alle ihre Studenten persönlich. Ich habe das erlebt, wie man sie auch kennt als Menschen, als Personen kennt. Dadurch ist es dann natürlich auch möglich, durch die kleinen Klassen, dass man die Teamarbeit forcieren kann, dass man auf die einzelnen Studenten eingehen kann, wie das an der großen Universität einfach nicht der Fall sein kann, wie ich es erlebte, mit 100 Leuten im Hauptseminar.
An der Handelshochschule Leipzig wird nur zugelassen, wer bereits an einer anderen, und das heißt natürlich staatlichen Universität, sein Vordiplom abgelegt hat. In Leipzig können die Studenten dann ein viersemestriges Hauptstudium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Unternehmensführung als Diplomkauffrau bzw. Diplomkaufmann abschließen. Und die Sogwirkung dieses qualifizierten Studiengangs ist enorm. Anfang dieses Jahrhunderts waren bereits mehr als 50% der Studenten an der Handelshochschule Ausländer. Heute sind es zwar erst 20%, jedoch mit dem erklärten Ziel, dass ihr Anteil steigen soll. Eine der ausländischen Kommilitoninnen ist Mila Srildis. Die junge Holländerin aus Rotterdam äußert einen durchaus typischen Berufswunsch.
Ich möchte mein eigenes Beratungsunternehmen gründen und dann ich möchte europäische Unternehmen beraten über Markteinstieg in Ostasien. Also ich habe noch viel zu lernen und das hoffe ich alles hier zu lernen.
Die Erfahrung im Ausland ist an der Handelshochschule Leipzig im Übrigen obligatorisch. Von den vier Semestern muss eines an einer ausländischen Hochschule absolviert werden. Bestandteil der Ausbildung ist nach dem ersten Semester außerdem ein Praktikum in einem Betrieb. Und das heißt nicht etwa Sortierer im Zentrallager spielen, sondern konkret an einem unternehmerischen Projekt mitarbeiten. Ganz offenkundig ist, dass sich auf diesem Wege einige Betriebe auch schon nach den Führungskräften von morgen umsehen. Die Absolventen der Handelshochschule Leipzig sind hochmotiviert und angesichts der Dichte ihrer Ausbildung auch hochqualifiziert. Das erkennen auch die Personalabteilungen der Unternehmen. Schon während des Studiums sind es die Kunden der HHL gewöhnt, selbstbewusst aufzutreten, auch gegenüber ihrer Hochschule, an die sie ja im Laufe von vier Semestern 24.000 Mark zu zahlen haben. Die meisten machen dabei von dem Angebot der Sparkasse Leipzig Gebrauch, die Summe über ein zunächst zins- und tilgungsfreies, später dann zinsgünstiges Darlehen zu finanzieren. Wer zahlen muss, kann auch mitreden und seine Ansprüche geltend machen. Das sieht auch der Student Arje Helsig aus Hamburg so.
Natürlich habe ich auch andere Ansprüche. Ich denke, da wir ja auch alle zusammen hier Arbeitgeber sind oder Mitarbeitgeber sind, hat man den Anspruch, dass zumindest eben diese Technik, die hier vorhanden ist, funktioniert, dass es auf einem sehr modernen Stand ist. Und das findet man auch alles vor. Man wird unterstützt, auch mit Materialien und von den Professoren. Es ist also jederzeit zugänglich, die Professoren, und das ist also schon ein Anspruch, den man stellt, auch an die Universität.
Von den Gebühren der Studenten kann die Handelshochschule Leipzig sich nicht finanzieren. 80% des Haushaltes müssen über Sponsorengelder hereingeholt werden. So sind beispielsweise alle 7 Lehrstühle von Firmen gestiftet worden. Wenn man bedenkt, dass ein solcher Lehrstuhl pro Jahr etwa 500.000 Mark kostet, ist das schon eine nennenswerte Größenordnung. Dass eine solche Summe nicht ins Blaue hineingezahlt wird, versteht sich von selbst. Auch die Professoren der Leipziger Handelshochschule müssen sich jedes Semester einer Bewertung unterziehen, und zwar durch ihre Studenten. Für die C3- oder C4-Ordinarien der meisten staatlichen Universitäten ein völlig undenkbares Verfahren. Im nächsten Frühjahr werden die ersten Studenten die Handelshochschule Leipzig mit Diplom verlassen. 2 von ihnen sind Jochen Klüppel und Dörte Kortens. Die Frage, ob sie sich noch einmal für diese private Hochschule entschieden, wird von ihnen eindeutig beantwortet.
Also ich kann das nur ganz klar mit einem sehr überzeugten Ja beantworten, weil das Konzept, wie gesagt, überragend ist im Moment und es mich zumindest persönlich weitergebracht hat. Es ist immer eine persönliche Entscheidung, ob es einem gefällt, und es ist bestimmt nicht die perfekte Option für jeden. Aber man muss es halt ausprobieren. Zumindest sollte man auf jeden Fall sich das Konzept mal näher anschauen, um dann zu sehen, ob es was für einen ist.
Und außerdem, ja, da kann ich erstens nur zustimmen, und zweitens, man hat sich auch selbst besser kennengelernt und weiß seine eigenen Möglichkeiten und so weiter jetzt besser abzuschätzen als vorher.
Die Handelshochschule in Leipzig, eine Eliteanstalt. Thomas Stein hat sie uns vorgestellt. 7.59 Uhr wird es in wenigen Sekunden. Es wird 12 Uhr.
S2 Nachrichten.
Tokio. Nach dem Zusammenbruch des japanischen Wertpapierhauses Yamaichi haben die Aktienmärkte in Fernost schwere Verluste hinnehmen müssen. In Tokio sank der Nikkei-Index um über 5%. 12.05 Uhr.
S2 aktuell.
Mit der Politik, Martin Kleiner, Mikrofon und diesen Themen bis 12:30. Ist alles bis 12:30, danach die Kollegen von der Wirtschaft und ab 12.45 Uhr dann der Schwerpunkt heute mit dem Thema auf der Suche nach dem anderen Glück, Sextourismus in Thailand. 12.30 Uhr haben wir es jetzt ganz genau. Weiter geht's mit aktuellen Berichten aus der Wirtschaft. Michael Reimers hat das Wort.
Recht unterschiedlich sind in der Europäischen Union die Regeln für die Werbung. Tabak- und Alkoholwerbung ist in einigen Ländern verboten oder erheblich eingeschränkt. Das entpuppt sich immer mehr als Hindernis für einen einheitlichen Markt. Und daher unternimmt die EU-Kommission nun erneut einen Anlauf, um für einheitliche Werberegeln zu sorgen. Ein Versuch mit vielen Fallstricken, Gerd-Peter Schulze berichtet.
Diesmal geht es wieder einmal um das Werbeverbot für Zigaretten. Man spricht vordergründig vom Rauchen, meint aber wohl auch die süßen Seiten des Lebens. Die zweite Front wird schon aufgebaut. Auch alles, was Zucker heißt bzw. enthält, ist als gesundheitsschädlich zu verwerfen und, wenn man es schon nicht ganz verbieten kann, so doch mit einem Werbeverbot in Acht und Bann zu schlagen. Gesetzesvorlagen, die ein allgemeines Werbeverbot für Tabakwaren vorsehen, sie liegen der Europäischen Kommission schon seit mehreren Jahren zur Beratung vor. Die Generaldirektion Binnenmarkt ist jetzt allerdings zur Entscheidung aufgefordert. Doch Werbeverbote, so Professor Gerhard Schwieger, Leiter des Max-Planck-Instituts für Wettbewerbsrecht in München, generelle Werbeverbote für bestimmte Produkte sind ein untaugliches Mittel für den Verbraucherschutz. Der Schluss, keine Werbung bedeutet auch, dass weniger geraucht wird, der stimmt, wie die Erfahrung zeigt, nicht.
Es gibt im Gegenteil Indizien, die in dieses Bild nicht passen. In Italien ist die Werbung seit Jahrzehnten verboten für Tabakwaren und trotzdem steigt der Konsum. Bei uns ist die Werbung erlaubt. Und der Konsum geht tendenziell langsam zurück. Ähnliche Daten gibt es aus anderen Ländern. Zunächst sind schon mal erhebliche Zweifel anzumelden, ob ein Verbot der Werbung überhaupt die Folge haben kann, dass auch der Konsum dann zurückgeht.
Vermeintlicher Verbraucherschutz eher, der, so Professor Schrieger, dem Verbraucher nicht dient. Über Produkte, die rechtmäßigerweise in den Handel kommen, über die muss man auch reden, sie also auch bewerben können. Eine andere Frage ist es, inwieweit man den Herstellern vorschreibt, exakte Angaben über Inhaltsstoffe und mögliche gesundheitliche Gefahren ihrer Produkte zu machen. Professor Schrieger jedenfalls bezweifelt grundsätzlich die Kompetenz der Brüsseler Kommission.
Es gibt natürlich einen grundsätzlichen Zweifel bei allem, die Frage nach der Kompetenz der Kommission für den gesundheitspolitischen Bereich. Der Verbraucherschutz ist zwar Gegenstand des EWG-Vertrags, damit kann sich die Kommission und kann sich die Gemeinschaft legitim befassen. Die Frage ist aber, ob der reine Gesundheitsschutz ebenfalls zum Anwendungsbereich des E-Vertrags gehört. Davon abgesehen muss man natürlich allgemein die Frage stellen, ob es sinnvoll und vernünftig ist und ob es einer demokratischen Gesellschaft angemessen ist, dass für Produkte, die zulässigerweise und rechtmäßigerweise in den Handel kommen und rechtmäßigerweise konsumiert werden, dass für diese Produkte die Werbung verboten wird, dass man also darüber sozusagen nicht reden darf. Das ist in einer demokratischen Gesellschaft immer etwas Verdächtiges, wenn die Meinungsäußerung in Bezug auf ein bestimmtes Thema eingeschränkt wird.
Wäre den Anfängen, meinen Wissenschaftler wie Professor Schrieger. Sie sehen in Werbeverboten nicht nur Gefahren für eine freie Marktwirtschaft, sondern auch eine Zensur und eine Bevormundung der Verbraucher nach dem Motto, wer schützt uns vor dem Verbraucherschützer?
Deutschlandfunk.
Sieben Uhr dreißig, die Nachrichten. Mehrere 10.000 Studenten werden am Vormittag in Bonn zu einer Großdemonstration gegen Mittelkürzungen und schlechte Arbeitsbedingungen an den Hochschulen erwartet. Sie fordern unter anderem einen Ausbau der Bibliotheken und außerdem wollen die Studenten erreichen, dass die Festschreibung von Studiengebühren per Gesetz verboten wird. Die Kundgebung in Bonn ist der bisherige Höhepunkt der bundesweiten Protestaktionen.
7.35 Uhr, 5 Minuten nach 7:30. Sie hören die Informationen am Morgen in Deutschlandfunk. Für heute haben, wie gehört, die Studentenorganisationen in Bonn zu einer zentralen Demonstration aufgerufen. Unter den vielen Tausenden, die erwartet werden, müssen die Studierenden aus den neuen Bundesländern mit der Lupe gesucht werden. Sind Studenten in Greifswald und Leipzig, Cottbus und Halle unpolitischer oder ist ihre Situation einfach nicht so desolat wie in Marburg, Tübingen oder Köln? Für den Länderblick hat Claudia van Laak an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena nachgefragt.
Ein einziger Bus macht sich heute auf den Weg von Jena nach Bonn. Das sind 50 von insgesamt knapp 13.000 Studenten, nicht die Welt. Dass sich so wenige aus Jena an der bundesweiten Demonstration beteiligen, liegt wohl am fehlenden Leidensdruck. Die Studienbedingungen sind besser als an vielen Massenunis in Westdeutschland. Zum Beispiel das Verhältnis von Lernenden und Lehrenden. Auf 11 Studenten kommt hier ein Dozent bzw. Professor. Davon können viele in den alten Ländern nur träumen. Außerdem ist die technische Ausstattung in Studiengängen wie Medizin oder Physik auf einem hohen Niveau. Ein Großteil der Geräte wurde erst nach der Wende angeschafft.
Soweit ist keine Klagen, weil eben viele neue Sachen gekauft worden sind.
Wir sind ziemlich kleine Seminargruppen, sind maximal 10 Leute in der Vorlesung und da ist eigentlich alles gut abgedeckt.
Man kann noch etwas bewegen. Also der Karren ist noch nicht ganz so festgefahren und auch das Verhältnis zu den Hochschuldozenten ist eigentlich mehr familiär.
Doch natürlich ist nicht alles rosig. Sorgenkind der Jenenser ist die Unibibliothek. Die Bücher sind auf über 100 Standorte verteilt. Teure Handschriften müssen ohne Klimaanlage aufbewahrt werden. Es fehlen die Finanzen für Neuanschaffungen. Wolfgang Hirsch, Sprecher der Uni Jena.
Das Geld reicht hinten und vorne nicht, um erstens die Defizite auszugleichen, also den Nachholbedarf an Literatur, die man hier über 40 Jahre nicht beschaffen konnte, zu decken, zu befriedigen und zweitens auch die aktuellen Bestände aufrechtzuerhalten, vor allem im Zeitschriftenbereich.
Sitzung des Studentenrates. Er beschließt, die Einnahmen aus dem Glühweinverkauf bei der gestrigen Vollversammlung werden den streikenden Studenten in Gießen gespendet. Und es gibt Überlegungen, selber eine Demo zu organisieren.
Ich kann mir schon vorstellen, dass auch hier Demos anlaufen, aber eben vor allen Dingen aus Solidarität zu den anderen Unis und in die Zukunft gerichtet, weil sich die Zustände, die anderswo schon eingerissen sind, vielleicht hier auch in Zukunft ergeben.
Wir haben natürlich auch die Befürchtung, dass in Zukunft solche schlechten Studienbedingungen, wie zum Teil an den altbundesdeutschen Universitäten herrschen, irgendwann auch hier etabliert werden. Die Befürchtung besteht. Momentan ist das Verhältnis noch relativ gut. Nur wenn in Zukunft die Bundesregierung so weitermacht und die Gelder für die Bildungspolitik weiter kürzt, denn sie ist ja in den letzten 10 Jahren um ein Drittel gesunken, wenn ich richtig informiert bin, wenn sie das also weiter kürzt, werden in kürzester Zeit auch hier solche Zustände herrschen.
Die Tür geht auf. Die Psychologiestudentin Anne-Kathrin Greve will wissen, wann ihre Kommilitonen endlich aufwachen, um gegen die Rotstiftpolitik bei den Hochschulen zu protestieren.
Deswegen bin ich einfach mal hier, weil ich auch von so vielen Kommilitonen weiß, die gerne streiken würden. Wann findet denn mal endlich eine Demo hier statt? Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, am nächsten Montag eine Montagsdemo zu machen. Montagabend auf dem Campus, 18 Uhr, sich alle treffen.
Doch der Studentenrat wird wohl nur wenige auf die Straße locken können. Die meisten sind zufrieden mit der Uni Jena. Das zeigt auch die niedrige Zahl der Studienabbrecher. Lediglich 4% der Studenten verlassen die Uni vor Beendigung ihres Studiums. Die vergleichsweise guten Studienbedingungen in den neuen Ländern haben den Rektor der neu gegründeten Uni Erfurt, Peter Glotz, zu dem Kommentar veranlasst: Liebe Studenten in Westdeutschland, hört auf zu streiken, kommt lieber zum Studieren in den Osten.
Sie hören die Information am Morgen im Deutschlandfunk, 7:20 ist es inzwischen. Alle Bemühungen um ein Bündnis für Arbeit auf Bundesebene sind gescheitert, das ist inzwischen allgemeingut. Weniger bekannt ist, dass der Elan dieser Idee dieses Jahr hinübergerettet werden konnte, bezogen auf die neuen Länder wohlgemerkt. Dort einigten sich Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften im Mai dieses Jahres auf einen Beschäftigungspakt Ost. Überraschend, aber längst überfällig lautete damals der Tenor und in Aussicht gestellt wurden 100.000 neue Arbeitsplätze. Ich bin jetzt verbunden mit Rudi Geil, CDU, dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, der heute auch auf der Tagung in Potsdam anwesend sein wird. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr Geil, die Partner vom Mai wollen sich heute in Potsdam treffen zu einer ersten Zwischenbilanz des Beschäftigungspaktes Ost. Wir wollen und können dem nicht vorweggreifen. Trotzdem kann man nicht umhin festzustellen, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den neuen Bundesländern düster ist. Die erhoffte Stabilisierung für das laufende Jahr ist nicht eingetreten. Warum?
Also zunächst einmal, wir haben Probleme auf dem Arbeitsmarkt und das hat sehr unterschiedliche Ursachen. Beispielsweise ist uns in der Baukonjunktur ein sehr starker Beschäftigungsrückgang zu verzeichnen. Wir haben dort eine gewisse Sättigung und wir haben in anderen Bereichen in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe leider noch keine Zunahme. Wir haben dort aber Steigerungen in der Produktion. Ich möchte gerne mal 2 oder 3 Beispiele die sich gerade in dieser Woche abspielten, für die Infrastruktur nennen. Der Bundeskanzler hat gestern zusammen mit dem polnischen Ministerpräsidenten in Frankfurt-Oder die neue Autobahnbrücke der Öffentlichkeit übergeben. Einen Tag vorher hat der Bundeswirtschaftsminister in Rostock, von Rostock bis nach Böhlen in Sachsen, eine neue Pipeline der Öffentlichkeit vorgestellt, damit dort in dem schwierigen Industriedreieck wieder neue Industrie stattfinden kann. Am gleichen Tag wurde vom Bundesverkehrsminister das erste Teilstück der A20 in Mecklenburg-Vorpommern, die Umgehung um Wismar, der Öffentlichkeit übergeben. Alles hohe Millionenprojekte, die einen Beitrag dazu leisten, dass es sicherlich in absehbarer Zeit auch wiederum zu mehr Beschäftigung kommt.
Was heißen denn all diese Projekte für die 100.000 Jobs, die der Pakt für 98 verspricht?
Dazu wollen wir gerne heute Nachmittag etwas sagen, wie wir auch dieses Ziel erreichen. Zunächst einmal, wir brauchen nach wie vor Verbesserungen in der Infrastruktur und wir brauchen Neuinvestitionen. In der Infrastruktur machen wir gewaltige Fortschritte. Bei den Investitionen hapert es bedauerlicherweise noch. Aber ich bin da guten Mutes, dass wir auch weitere Ansiedlungen und damit auch weitere Beschäftigung bekommen werden.
Im Mai hatten sich die Partner darauf geeinigt, für neue Jobs in Ostdeutschland die Löhne stärker als bisher der Produktivität anzupassen. Werden Lohnsteigerungen im Osten künftig moderater ausfallen müssen?
Sie sind ja teilweise schon sehr moderat ausgefallen. Ich sage Ihnen aber auch dazu, der Aufschwung Ost und mehr Beschäftigung kann nicht alleine auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden, sondern es muss die Gesamtwirtschaft in die Verantwortung genommen werden, selbstverständlich auch die Politik. Und hier würde ich auch gerne darauf hinweisen, dass Bundestag, Bundesrat auf Vorschlag der Bundesregierung ein neues Förderkonzept beschlossen haben und dass zwischenzeitlich der Deutsche Bundestag auch den Haushalt für 1998 verabschiedet hat. Und ich meine, sagen zu dürfen, dass die Ostförderung in diesem Haushalt auf hohem Niveau fortgeführt wird.
Die Wirtschaft in den neuen Bundesländern kommt nur auf die Beine, wenn die Produkte, die dort produziert werden, auch gekauft werden. Die Bundesregierung hat im November eine zweite Verkaufsoffensive gestartet. Die erste hat nicht so recht funktioniert. Warum kaufen die Westdeutschen so wenig Ostprodukte?
Jetzt muss ich vielleicht eine kleine Korrektur. Nicht wir haben sie gestartet, sondern es ist eine Selbsteinrichtung der Wirtschaft, die diese Initiative gestartet hat, für die wir sehr froh sind. Wir unterstützen diese. Nun, die ostdeutschen Produkte sind vor 5, 6 Jahren völlig an den Märkten, von den westdeutschen Märkten verschwunden. Und es ist schwierig, sie heute angesichts der Angebotsstruktur wiederum auf den Markt zu bringen. Hier gab es eine ganze Reihe von Initiativen. Ich erinnere hier nur an die Konsumgütermesse im September diesen Jahres. Und ich höre als Ergebnis, dass doch in weiten Bereichen ostdeutsche Produkte jetzt wieder sehr konkret von den Einkäufern in Westdeutschland auch für den westdeutschen Markt geordert werden.
Also Sie glauben nicht, dass beim Kaufverhalten noch eine Art deutsche Teilung im Verhalten besteht?
Das würde ich nicht so formulieren. Richtig ist allerdings, ostdeutsche Produkte sind bedauerlicherweise in Westdeutschland nicht so bekannt wie andere Markenartikel, wie besondere Produkte der Handelsketten. Hier ist Nachholbedarf. Aber mindestens in dem Nahrungsmittelbereich hat Ostdeutschland gerade in diesem Jahr erheblich aufgeholt. In dem gesamten Industriebereich besteht Nachholbedarf und hier bedarf es vielleicht auch weiterer Aktionen, wie beispielsweise der Aktion, die Sie gerade genannt haben.
Welche ostdeutschen Produkte konsumieren Sie privat?
Ich bin im Nahrungsbereich, in weiten Bereichen schon bei ostdeutschen Produkten. Bitte vergessen Sie nicht, dass ich mehr als 4 Jahre in Schwerin gelebt habe. Ich habe auch heute meine Wohnung noch dort. Ich kann nur bedauerlicherweise aufgrund meiner jetzigen Tätigkeit nicht mehr ausschließlich in Schwerin sein.
Rudi Geil, CDU war das, der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Herzlichen Dank für das Gespräch. 7:28 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 202. Die Rede, die der deutsche Bundespräsident am 5. November 1997 in Berlin gehalten hat, bezeichnet man nicht als Berliner Rede, denn von der Berliner Rede spricht man, wenn man die Rede meint, die er am 26. April 1997 im Hotel Adlon gehalten hat. Die Rede vom 5. November hat er etwas weniger als 1 Kilometer östlich vom Hotel Adlon im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gehalten. Das war ein Schauspielhaus, wurde aber im Krieg zerstört und wurde von der DDR als Konzertsaal wieder aufgebaut, weil es in Ost-Berlin schon genug Theater gab. Seit 1984 finden im Schauspielhaus aber nicht nur Konzerte statt, sondern auch andere Veranstaltungen. Und der Bundespräsident hat dort auf Einladung der Präsidenten der Freien Universität, der Humboldt-Universität und der Technischen Universität gesprochen. Dabei ging es um die Bildungspolitik. Viele sind der Meinung, dass das deutsche Bildungssystem nicht mehr leistet, was es leisten sollte, und verlangen eine Bildungsreform. Da Deutschland viel Rohstoffe importieren muss, muss das, was man daraus in Deutschland produziert, so gut sein, dass man das exportieren kann. Und deshalb muss man in Deutschland mehr lernen als in Ländern, die keine Rohstoffe zu importieren brauchen oder die Rohstoffe, die sie importieren müssen, mit dem Export anderer Rohstoffe bezahlen können. In Deutschland geht es aber nicht nur darum, so viel zu exportieren, dass man damit die Rohstoffimporte bezahlen kann, die man zum Leben braucht, sondern man will auch gut leben. Man will im Urlaub ins Ausland fahren, möchte einen hohen Lebensstandard haben und gute Sozialleistungen, und für den Umweltschutz soll auch so viel wie möglich getan werden. Das alles kann man sich aber nur leisten, wenn man viel leistet. Und die Grundlage für hohe Leistungen ist, dass man viel weiß und viel kann. Dazu braucht man ein gutes Bildungssystem, aber nur noch wenige junge Leute kommen nach Deutschland, um bei einem deutschen Meister ein Handwerk zu erlernen, und die Zahl der ausländischen Studenten, die in Deutschland studieren, nimmt ab. Wer etwas lernen will, muss sich anstrengen, aber in vielen Schulen braucht man sich nicht mehr besonders anzustrengen, um gute Noten zu bekommen. Man muss sich aber auch überlegen, was man lernen sollte, und darüber hat man nach Meinung des Bundespräsidenten in den letzten 40 Jahren bei allen Reformversuchen zu wenig nachgedacht. Als Schüler muss man aber auch darüber nachdenken, wie man leben soll. Dazu ist nicht nur der Religionsunterricht da. Was Wahrhaftigkeit ist, kann man beispielsweise auch im Physikunterricht lernen. Und in den öffentlichen Schulen und Universitäten wird zu viel bürokratisch geregelt. Die Lehrer und die Professoren sollten viel mehr selber entscheiden können. Ein gutes öffentliches Bildungssystem ist sehr wichtig, aber private Schulen und Privatuniversitäten sind dazu eine gute Ergänzung. Man darf aber auch nicht zu viel von den Lehrern erwarten. Viele Eltern müssten sich mehr um die Erziehung ihrer Kinder kümmern. Die Schule kann die Eltern bei der Erziehung unterstützen, aber ersetzen kann sie sie nicht. So wie das Bildungssystem jetzt ist, verlieren alle zu viel Zeit. Zum Beispiel muss man Abitur machen, wenn man studieren will, aber bis zum Abitur muss man meist 13 Jahre lang zur Schule gehen. Nur in der ehemaligen DDR können die Schüler in 4 Bundesländern schon am Ende des 12. Schuljahres Abitur machen. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und das Studium dauert in Deutschland auch viel länger als in den meisten anderen Ländern in der ganzen Welt. Bildung ist aber auch wichtig für die Gesellschaft. Wer viel gelernt hat, findet leichter Arbeit. Bildung ist also auch ein Mittel gegen Arbeitslosigkeit. Wenn die Schulen und Universitäten allen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, bekommt jeder dadurch auch die Chance zum Aufstieg innerhalb der Gesellschaft. Und dann spricht man von einer offenen Gesellschaft, wie man sie in Europa haben möchte. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 202. Danke.